Sacharja 9, Vers 9, dieses berühmte, bekannte Wort. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Nun ist ja für Sie das immer ein bisschen ungewohnt, dass man dann zu einer Stadt Tochter sagt, aber wenn Sie das schöne Gedicht von Karl Gerock kennen, das Stuttgart angeredet ist, da liegst du nun im Sonnenglanz und so weiter, also dass plötzlich da eine Liebesbeziehung zu einer Stadt entsteht, so ist das mit dem schönen Wort Tochter genannt, Zion und Jerusalem. Es sind also schöne, liebevolle Beschreibungen von Jerusalem. Freue dich und jauchze. Jetzt, bevor wir dieses Adventswort einmal genauer ansehen, sollten wir den ganzen Sacharja noch ein wenig besser verstehen. Wir haben ja in den vergangenen Dienstagen ein Stückchen vorne gelesen, letztes Mal Kapitel 4. Und ich habe ja immer den Eindruck, manchmal überschlagen wir bei der Bibel gewisse Worte, die uns unangenehm sind. Und warum sollen wir jetzt nicht mal die Verse lesen, die davor kommen? Von Vers 1 ab. Läuterung der heidnischen Nachbarn Judas. Also mir geht es natürlich auch so im Bibellesen. Ich nehme immer gern diese stärkenden Worte, diese schönen Worte vom guten Hirten und vom 23. Psalm und so weiter. Aber wenn dann manchmal so Worte kommen, wo vom Gericht die Rede ist, dann sind wir immer ein bisschen vorsichtig. Sie kennen doch die schöne Geschichte, wie ich neulich in einem Pfarramt gesehen habe, wie da ein, war übrigens ein Landessynodaler, mit dem Kugelschreiber in allen Büchern ausgestrichen hat, wo etwas vom Gericht Gottes kam. Einfach so drüber geschrieben hat. Und das ist natürlich schon tragisch und so machen wir es aber manchmal selber. Da fällt es uns erst auf, dass wir die Worte, die uns da nicht so vertraut sind, oft wegstreichen und erst im ganzen Zusammenhang wird ein Wort uns richtig groß. Jetzt Vers 1. Die Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hatrach. Und auf Damaskus lässt er sich nieder, denn der Herr schaut auf die Menschen und auf die Stämme Israels. Dazu auf Hamat. Ist einfach blöd, wenn man seine Brille nicht da hat. Lies du mal, Beate, komm, dass daran grenzt.
Wie weit?
Ja, mal bis Vers
1. Auch auf Tyrus und Sidon, die doch sehr weise sind. Denn Tyrus baute sich ein Bollwerk und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen. Und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Wenn Aschkelon das sehen wird, wird es erschrecken und Gaza wird sehr Angst werden. Dazu Ekron, denn seine Zuversicht wird zu Schanden. Es wird aus sein mit dem König von Gaza, und in Aschkelon wird man nicht mehr wohnen, und in Aschdod werden Mischlinge wohnen. Und ich will die Pracht der Philister ausrotten, und ich will das Blut von ihrer Munde wegnehmen, und das, was mir ein Gräuel ist, von ihren Zähnen, dass auch sie unserem Gott übrig bleiben, und wie ein Stamm in Juda werden, und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, so dass keiner dorthin und herziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen.
Sie wissen doch sicher aus meinen ersten Einführungen, dass der Sacharja Endzeitprophetien hat, die bestürzend aktuell sind. Und zwar, wenn wir einmal ansehen, Kapitel 12, kommt es der letzte Kampf um Jerusalem, wo Jerusalem der Taumelbecher ist, Kapitel 12, Vers 2. Jerusalem wird zum Taumelbecher werden, zugerichtet für alle Völker ringsumher.
Das wird gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Vers 3. Jerusalem wird ein Laststein sein. Die Vereinten Nationen können diesen Laststein nicht wegheben. Das ist ein Problem der Weltpolitik, das nicht mehr gelöst werden kann. Jerusalem ungeheuer aktuell. Dann im Kapitel 12 die Klage über den Durchbohrten. Sie werden weinen über dem Durchbohrten. Und Gott wird ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets über Jerusalem, dann die Wiederkunft Jesu, die Füße des Messias, die auf dem Ölberg stehen, der Ölberg, der sich spaltet. All das steht im Sacharja. Prophetien, die uns ganz wichtig sind, die wir zu den zentralen Aussagen errechnen. Jetzt, was ist mit diesem Abschnitt? Kapitel 9, Vers 1 bis 8. Da wird gesprochen, dass bloß noch zwei Feinde übrig bleiben. Es überrascht uns, dass also nicht etwa von den Mächten Irak die Rede ist. Es gibt ja andere Bibelstellen, die auf Irak sehr zielen, das was auch etwa in dem Golfkrieg ja sehr oft zitiert wurde. Hier geht es um zwei Feinde, um Syrien und die Philister. Bei Prophetien ist immer blöd, wenn einer macht, wie wenn er mehr wüsste als Jesus. Das soll immer vorsichtig sein. Jesus hat gesagt, man solle erst darauf achten, wenn man es lese, aber mir ist interessant, dass von Syrien die Rede ist. Und ich wiederhole nochmal, was ich am Sonntag gesagt habe. Wir werden mal rückblicken aus der Ewigkeit sagen, zwar alles haarscharf, wie es dort steht. Erst dann wird man sehen. Wer es vorher sehen will, wird sich immer wieder täuschen. Aber Syrien, ein erbitterter Feind, bei dem sich auch noch keine Versöhnung abzeichnet. Und Philister, das sind Palästinenser. Palästina, das sind Philister. Das Wort Palästinenser ist ja aus Philisterland. Sehr viel von Gaza die Rede. Nun, Ashdod ist in Israel eingegliedert. In Ashdod wohnen heute sehr viele Neubürger Israels. Das mit den Mischlingen könnte man auch verstehen. Aber ich will gar nicht mehr sagen. Ich glaube nur, dass das Bibelwort wirklich tatsächlich so ist, wie wir am Sonntag gesagt haben. Es sind Worte Gottes, die sich buchstäblich erfüllen bis zum letzten Tüpfelchen. Und deshalb haben wir es wichtig, dass einmal so zu sagen. Aber nicht, dass man jetzt sagen kann, da guck mal gestern in der Zeitung, das war genau diese Stelle. Sondern ich glaube, dass wir rückblickend sagen werden, Gottes Wort hat sich erfüllt. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns, dass im Plan Gottes jetzt nicht geregelt ist und festgelegt ist, wenn Sie morgen früh aufstehen. Das ist ja die abergläubische Vorstellung, als ob alles vorherbestimmt sei. Das ist nicht vorherbestimmt, was Sie morgen zum Mittag essen. Das ist Ihre freie Entscheidung. Ist auch nicht vorherbestimmt, ob Sie diese Wohnung nehmen oder eine andere. Das ist manchen ja ein Glaubensskrupel. Das brauchen Sie nicht. Sie dürfen sich in vielen Dingen entscheiden. Aber in der Heilsgeschichte Gottes ist viel festgelegt. Und das ist für uns sehr beruhigend, dass Gott seine Ziele zu Ende führt. Und wenn die Stunde kommt, wird Gott seine Gemeinde bauen und er wird sein Volk Israel befreien. Und das, was die Maria im Lobgesang gesungen hat, das stimmt. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und beugt sich zu den Niedrigen. Und das ist eine ganz große Freude. Es sieht manchmal in der Welt so aus, wie wenn das Böse triumphiere und wie wenn der Teufel alle macht. Denn das stimmt gar nicht. Gott gibt ihm Raum, so sieht es aus, aber an der entscheidenden Stelle stoppt er es. Nur soweit es seine Gerichte erlauben, lässt Gott diesen Zerstörungsmächten Raum und dann wehrt er. Und der Herr ist der Allergrößte und niemand kann gegen ihn etwas tun. Herrlich, wie das die Maria singt in ihrem Lobgesang oder die Hanna in ihrem Lied. Und gerade für uns in der Adventszeit ist das wichtig, dass Gott auch seine Pläne erfüllen wird, dass zu allen Nationen das Evangelium getragen wird. Und darum ist auch dieser Dienst ja für eine Gemeinde unaufgehbar. Missionsdienst ist also ein Dienst, der so eng im Heilsplan Gottes verankert ist, dass jeder, der sich hier beteiligt, der hier unterstützen mitwirkt, besonders auch Teil hat am Segen Gottes. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, wie das für eine Gemeinde eine ganz besondere Sache ist, weil das so festgelegt ist im Wort Gottes, und zwar von Anfang der Bibel. Und so wird es auch hier gehen mit der Geschichte Israels. Die Feinde können tun, was sie wollen. Die Geschichte Israels ist in der Hand Gottes. Und Gott wird sie lenken und führen. Und das, was man manchmal dort so sieht, dass es einem direkt bestürzend aktuell ist, dass man sagt, ja, warum ging denn das so? Warum ist der Krieg plötzlich so ausgegangen? Und warum? Gott wird es wissen. Und er hat das in seinem Plan, sein Volk Israel. Er hat unheimliche Schreckensgerichte zugelassen. Und das ist für uns nur ein Schrecken. Wie viel mehr müsste uns dieses Gericht treffen? Wir, die wir doch sein Evangelium mit Füßen treten. Und das soll uns zur Buße leiten, zur Hingabe, zur Treue. Also, das ist jetzt wichtig, wie Gott alle Widersacher auf die Seite drückt. Und das ist mir auch wichtig für uns, wenn wir heute meinen, wir könnten irgendwo als Gemeinde Jesu, wir könnten da Kompromisse schließen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall, weil Gott ein heiliger Gott ist, weil man Gott dienen muss. Und wehe, wenn man Gott untreu und ungehorsam ist. Und das können wir nicht tun, auch wenn wir meinen, wir würden damit der Welt irgendeinen Dienst tun. Das tun wir nicht. Wir müssen dem Herrn treu bleiben und ihm dienen. Das sieht man in diesen ersten 8 Versen. Das war mir ganz wichtig, die mit Ihnen noch einmal zu lesen. Und da wird dann auch gesagt, dass etwa diese Philister oder diese Palästinenser, das ist übrigens ein Wort, das Israeliten nicht hören wollen, das ist nicht Palästina, das ist nicht Philisterland, sondern wie dieses Philisterland auch seine Unreinheit verlieren muss. Vers 7, sie werden das aus ihrem Mund weggenommen werden, was ein Gräuel ist von ihren Zähnen. Und Gott wird sie nehmen, die übrig bleiben, und hineinnehmen ins Gottesvolk. Das ist ein Geheimnis, dass auch das Gott irgendwo bestimmt hat, wie die Bewohner der Jebusiter. Und dann, Gott wird selbst die Wache um sein Haus sein und wird sich lagern um sein Volk her und wird sie beschützen. Also ist auch eine herrliche Verheißung. Und die gehört genauso dazu, damit man Gott fürchtet und ihm dient. Und nun kommt es zum Höhepunkt. Vers 9, die wunderbare Zusage, dass der König kommt. Und jetzt müssen Sie noch einmal sehen, diese großen Endzeitverheißungen, die gipfeln alle in der Bibel, nicht nur in der Wiederherstellung Israels, das ist nur ein Teil, auch in der Vollendung der Heilswege Israels, in dem Abschluss der Gerichte Gottes, sondern der absolute Höhepunkt ist das Kommen des Messias. Und dann werden Sie sagen, ja, wie ist das? Bezieht das sich jetzt auf das Kommen Jesu damals, als Jesus in Jerusalem durch das goldene Tor eingeritten ist, oder bezieht sich das jetzt auf die Wiederkunft Jesu? Da muss ich Ihnen sagen, die Propheten konnten oft natürlich gar nicht die Zeiten unterscheiden. Sie sahen etwas in der Zukunft kommen und haben es beschrieben. Und es ist aber auch so beim Handeln Gottes, das sehen wir oft beim Prophetenwort, dass es ein Stück weit schon erfüllt hat und doch das ganze Wort erst am Ende der Zeit ganz erfüllt wird. Es gibt also dauernd wieder, dass ein Stück weit etwas da ist und doch noch einmal in einer ganz neuen Form kommt. Und so haben natürlich die Evangelisten ganz recht, dass sie dieses Geschehen am Palmsonntag auf diese Verheißung bezogen haben. Das ist ja offenkundig, das ist ja so echt. Alle Gottesverheißungen sind in Jesus bestätigt. Aber wie wir sagten am Sonntag, sie sind bestätigt, aber sie werden sich noch in viel größerer Weise am Ende der Zeit erfüllen. Und zwar gilt das für alle Verheißungen. Etwa, das gilt auch für die Vergebung, die Jesus gewirkt hat. Es wird aus dem Ende der Zeit vollkommen sein. Für das neue Reich, das er aufbricht, das ist jetzt noch verborgen. Am Ende der Zeit wird es vollkommen sein. Aber das Entscheidende in aller Endzeiterwartung ist der Messias-König Jesus, auf den wir zugehen. Dein König kommt zu dir. Ich bin so froh, dass das Wort König hier da ist. Präsidenten, die gehen, wo ist es in Sachsen-Anhalt, haben sie in 4 Jahren schon der 3. Präsident verschlissen. Also deshalb ist das Wort Präsident nicht so gut. Das König zeigt eben, dass es um eine Autorität geht. Eine Autorität kommt. Und ich hoffe, dass Sie das kennen, dass dies bei Jesus das Schönste ist, dass er kommt als der Herrscher, der in unserem Leben das Steuer in der Hand haben will. Das ist das Schöne. Wir haben ja heute so eine komische Art, dass in der christlichen Kirche alles so umgedeutet wird und der Mensch möchte über Gott zu Gericht sitzen. Der Mensch möchte die Bibel beurteilen. Der Mensch will sagen, was gilt. Und die verstehen gar nicht mehr, dass der Friede des Glaubens herkommt, dass ich unter die Fittiche Gottes drunter darf. Es hat mich einmal so schockiert, wo der Johannes Kuhn mir sagte, bei so einem Rundfunkgottesdienst, man soll das Wort von Vater, Gott als Vater gar nicht mehr sagen. Und steht ja im Vaterunser sogar noch drin. Das könnte der moderne Mensch gar nicht mehr ertragen, das wird den Leuten schon ärgern. Aber das ist doch der Friede, dass ich nicht Chef sein muss, sondern dass ich Kind beim Vater sein darf. Aber die Emanzipation des modernen Menschen geht so weit, und übrigens ist das ein Grund auch so vieler seelischer Verunsicherungen, weil jeder meint, er müsse alles können. Wir können es gar nicht. Der Friede im Leben kommt doch erst, wenn ich sage, Jesus ist der König meines Lebens, er ist das Schiff meines Lebens, er ist der, der über mich bestimmt, und ich brauche gar nicht über jede Frage selber entscheiden. Ich darf in seinem Wort mich orientieren, ich darf ihm nachfolgen. Er geht voraus, er bestimmt mich. Und das ist die große Zusage hier an dieser Adventsweise, und dein König kommt zu dir. Jauchze, freue dich, jauchze, freue dich, darin liegt die große Freude. Wir haben das ja oft schon bei der Auslegung auch von Matthäus 21 etwa, des Einzugs in Jerusalem, miteinander besprochen oder in Predigten immer wieder herausgestellt. Für mich war in meiner Jugendarbeitszeit, wie ich zum Glauben kam, bewusst zu Jesus ja sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein. War so ein Lied, das wir damals viel gesungen haben. König, ziehe ein. In meinem Leben möchte ich mich dieser Autorität Jesu unterordnen. Und das ist ja damals beim Einzug in Jerusalem so deutlich zum Ausdruck gekommen, dass die Leute ihren Kittel ausgezogen haben und den Weg gelegt haben, dass sie diese Zweige in den Weg gelegt haben. Ein Zeichen der Unterwürfigkeit. Es ist was Wunderschönes. Und die große Adventsfreude, der König kommt. Wir haben ja am Sonntag auch als Eingangswort es gehabt, warum schreist du denn so laut, ist der König nicht bei dir? Also, wenn einer Jesus anders versteht als Gottes Sohn, da ist kein Trost mehr drin. Wir wollen Jesus als einen Herrn haben, den absoluten Herrscher und Regenten über unser Leben, dem wir vertrauen können, dem wir im Sterben unser Leben anvertrauen können, der uns durchträgt, wenn unsere Kraft zerbricht, der wacht, wenn wir schlafen. Das ist doch das Große. Der Herr Himmels und der Erde, der König kommt zu dir. Und das ist das Große, da geht es um eine persönliche Begegnung in dieser Adventszeit. Der König kommt. Der Höhepunkt. Und jetzt kommt ein Gerechter. Ein Gerechter. Mit gerecht meinen wir ja einer, der nicht schummelt. Beim Richter wollen wir, dass er gerecht ist. Ein Richter, der wirklich nach den Maßstäben des Gesetzes urteilt. Aber Sie wissen ja, dass in der Bibel das immer noch ganz anders gemeint ist. Wenn Gott gerecht ist, ist da immer auch gemeint, er macht unser Leben richtig. Er bringt unser Leben in Ordnung. Jesus ist ja nie gekommen wie ein Polizist, der Strafzettel verteilt. Das stimmt seine Gerechtigkeit. Er sagt, Sie haben falsch geparkt und ganz bestimmt mit dem können Sie diskutieren, aber er bringt die Sache nicht in Ordnung. Sondern bei Jesus ist immer so, wenn er mit Menschen über Fehler sprach, kam er doch immer als der Helfer, der zurechtbringt. Einer, der das Falsche in die gerade Bahn lenkt. Es war doch Jesus immer wichtig, einen Menschen herumzuholen und wieder ins Leben hineinzuführen. Es ging doch ihm nicht um eine Bestrafung. Und deshalb ist das Wort Gerechtigkeit so gefährlich. Martin Luther hat ja da am Anfang, bis er zum Durchblick des Evangeliums kam, ja so drunter gelitten unter dem immer wieder der gerechte Gott. Und er ist erschrocken vor dem strengen Gott, bis er begriffen hat, das ist doch der, der mich gerecht macht. Und ich darf das im Glauben nehmen, er kommt zu mir als der große Helfer. Manche Ausleger weisen darauf hin, etwa Helmut Frey sagt an dieser Stelle, in dem hebräischen Wort vom Helfer sei sogar noch drin, der den Sieg erringt. Das ist eine ganz andere Bedeutung, aber wie Sie es nun nehmen, das ist beides schön. Auch der Helfer ist wunderbar. Und nun kommt das Arm und reitet auf einem Füllen der Eselin. Bei uns ist der Esel ja wirklich ein dummes Tier und wir haben mit dem Esel Schwierigkeiten und man hat ja immer wieder betont, dass der Esel ein Zeichen der Demut und der Niedrigkeit ist. Das ist nur teilweise richtig. Also wer ein wenig Israel kennt, der weiß, dass man dort mehr mit dem Esel reitet als bei uns. Bei uns reitet kaum einer auf dem Esel. Es war der Esel in Israel natürlich auch ein Tier, das nicht bloß, wo man sagt, ein Tier der Niedrigkeit war. Wir haben das Maultier bei der Krönung vom Salomo, glaube ich, auch, führt ihn hinauf vom Gihon. Und da kommt es immer wieder bei der Königskrönung auch vor, mit dem Maultier, wo er hinaufgeführt wird. Das Problem liegt darin, dass in Israel das Pferd gefährlicher war. Das Pferd hat man gefürchtet, das Pferd war eine Kriegswaffe, und zwar eine moderne Kriegswaffe. Und deshalb war das Pferd gefürchtet. Der erste, der die Pferde im großen Maß eingekauft hat, war der Salomo. Steht sogar noch drin, wie viel Geld er sie gekauft hat. Beim Hiob hat man so eine schöne Beschreibung, Hiob 40 vielleicht, über das Pferd für die Pferdeliebhaber. Dann kommt es bei den Kriegswagen, beim Salomo sind ja noch die Zahlen festgehalten, wie viele tausend Pferde er hatte. Man kann ja die Stallungen in Megiddo noch sehen, von die Vorschriften Ahab sogar zurückgehen. Beim Ahab, wir hatten es jetzt aber verschiedentlich mit den Pferden immer wieder. Trotzdem ist es ein Zeichen der Niedrigkeit, dass er nicht mit dem Pferd anreitet. Und nun möchte ich Sie einfach mal fragen, haben Sie je einen Weltherrscher gesehen, der im VW vorgefahren ist? Als der Haile Selassie abgesetzt wurde in Addis Abeba, hatten die kommunistische Militärregierung auf die Hinterbank vom VW-Käfer gesetzt. Das ist abtransportiert worden, bevor sie ihn hingerichtet haben. Das ist so typisch. In dieser Welt braucht man den Glanz. Und wenn Linda de Mol Traumhochzeit am vergangenen Sonntag macht, dann braucht sie auch einen Rolls-Royce oder was, wo man da zum Standesamt fährt. Das ist die Welt, selbst für so ein ganz schäbiges Pärchen, da muss man mit dem Wagen nochmal protzen können. Oder was sie nun haben, das sind die Dinge, die Welt braucht Glanz. Die ärmsten Herrscher der dritten Welt, die nichts zum Nagen und zum Beißen haben, die haben die tollste Mercedes. Davon lebt Stuttgart. Und es hat wirklich auch in der Bibel keinen oder falschen Herrscher gegeben. Es war immer so, dass etwa der Herodes, der da sagte, Apostelgeschichte 12, der da so große Sprüche macht und dann seinen Geist aufgab und die Würmer fraßen. Es war immer dieses große Wirken. Und bei Jesus sehen wir es ganz andere. Nur dort ist es erfüllt, dass er nie mit großen Bewegungen mitmacht. Und das ist ja immer wieder unsere Sorge, auch wenn manche meinen, man muss das Evangelium auf eine standesgemäße Weise, man muss das Evangelium in unserer Welt einmal endlich so unterbringen, muss man mal in der Welt, im Fernsehen, in der Presse, es ist nie gelungen. Der Ansatz ist ja auch bei IDEA gescheitert. Das war eins bei Horst Marquardts großes Ding, wir müssen die großen Nachrichten des Evangeliums in die Weltpresse bringen. Bringen wir nicht. Höchstens eine Schmutznachricht, wenn es ideal steht, dann kommt es in die Weltpresse rein. Es ist immer wieder das Geheimnis, dass Jesus immer nur via Esel, also mit so Typen wie mit uns arbeitet. Er geht einfach, er sucht so schlichte Leute und da, die benutzt er als Reittiere. Und es ist eben doch häufig so, dass es alte Leute sind oder unansehnliche, nicht viel begabte, große in der Welt. Ein König kommt zu dir, arm, ohne äußeren Prunk und reitet auf einem Esel, auf einem füllenden Esel. Nun kennen Sie die ganze Geschichte vom Einzug in Jerusalem, das brauchen wir hier gar nicht mehr erwähnen, aber es ist eine Verheißung, die noch einmal sich erfüllen wird bis zur Wiederkunft Jesu. Das ist die Art, wie Jesus zu uns kommt. Und jetzt müssen wir noch weiter lesen, da kommt es nochmal wegen den Pferden. Ich will die Wagen wegtun aus Ephraim, und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Erden, Enden der Erde sein. Also es ist eine Verheißung gegeben, dass nun das Königreich des Messias-Königs die ganze Welt umfasst. Alle Völker. Und dass er den Kriegen ein Ende macht und den Kriegsbogen zerbricht. Und er gebietet Frieden. Es wird Krieg sein, bis der Messias-König die Kriege beendet. Das klingt immer natürlich so, wenn wir das sagen, es wird in der Welt Unfrieden sein, dass andere sagen, ja, dann bist du für den Krieg. Nein, wir sind nie dafür, hoffentlich nie. aber es ist nicht möglich, uns die Kriege zu beenden. Die ganze Welt wirft den armen Ministern in der Europäischen Gemeinschaft vor, dass die nicht fähig sind, den Krieg in Jugoslawien zu beenden. Ja. Wer ist denn fähig, den Krieg in Libanon zu beenden, wo wieder eine Bombe hochgeht? Wer ist denn überhaupt in der Lage, in Nordirland den Krieg zu beenden? Und das hat eine junge Generation auch nicht verstanden, dass es auch der älteren Generation nicht möglich war, das unzählige Geschehen in Deutschland zu beenden. Es hat nicht gefehlt an denen, die geschrien haben. Das Furchtbare ist, dass man oft so eine leidvolle Entwicklung gar nicht stoppen kann. Und wer einmal hineinkommt in diese schrecklichen Kriegsentwicklungen, der weiß das. Das war ja bei mir am dritten Advent die Vizepräsidentin der UNO, der UNITA-Bewegung, die ja den schlimmsten Krieg da unten angezählt hat, gesagt hat, sie müssen alle beten, dass der Krieg aufhört. Da würde ich meinen, bei der Frau, da wäre es am ehesten möglich, dass es stoppen könnte. Es ist so etwas Furchtbares. Sie wissen auch, wie das oft sich vollzieht in den Familien, wenn einmal eine Auseinandersetzung da ist, in den Ehen oder in der Verwandtschaft. Man kann es gar nicht stoppen. Dann geht ein böses Wort weiter. So etwas Herrliches, wenn der Friedefürst, der Messiaskönig, Frieden gebietet. Und wenn er ein Ende setzt des Kampfes, dem Kampf und dem Streit, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Weltumfassende Herrschaft. Ich möchte dieses Wort nochmal auslegen von dem Frieden, weil es ja Jahreslosung ist. Jetzt gucken Sie nochmal, wo das heißt. Bei Micha 5, die andere Adventsverheißung. Du Bethlehem Ephrata, das kennen Sie auch, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Da weiß jeder und sagt, das hat sich buchstäblich erfüllt. Aber auch das andere. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Es geht um den Rest Israels. Das kommt ja oft beim Jesaja auch, um den Rest, der heilige Rest, der zurückbleibende Rest. Was wird von Israel übrig bleiben? Israel ist so verstreut unter die Weltvölker. Der Rest, der wiederkommt zu dem Letzten, was Gott sammelt. Er wird aber auftreten. Jetzt, das ist interessant, da sieht der Prophet bloß so ein bisschen. Und jetzt redet er einfach, er kann es gar nicht beschreiben. Er, da spricht er wieder vom Messias, er wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede, nicht es wird Friede sein, sondern er wird der Friede sein. Und das ist Jahreslosung dann wieder Epheser 2, er ist unser Friede. Wunderbar. Eine große Sache. Also wir leben in einer stürmischen Welt und es ist Ihnen nie prophezeit, dass Ihr Leben problemlos verlaufen wird, sondern das ist Ihnen verheißen, dass Sie mitten in den großen Schwierigkeiten, in denen Sie stehen. Und ich denke, viele von uns sind heute Abend bedrängt von Krankheitsnöten, beruflichen Sorgen und von schwierigen Menschen und von viel, viel Leid. Und mittendrin ist er, Jesus, unser Friede. Und das wird er erfüllen, soweit die Welt ist. Dass in der größten Unruhe Menschen diesen Frieden haben. Es ist mir ganz wichtig, dass wir immer wieder das entdecken aus der Bibel lesen und auch jetzt in dieser Adventsbotschaft, dass wir richtig fröhlich drin werden. Er ist unser Friede. Ich versuche es ja Ihnen immer wieder ein wenig zu erklären aus diesen schwierigen Spannungsgebieten der Welt, auf denen wir oft reden, etwa gerade jetzt so in Huambo, in dieser Stadt, wo so Christengemeinden leben, die Leute leben viel, viel mehr im Frieden als wir. Das kann ich sagen. Also das war Wohltun, diese fröhliche Geborgenheit in Jesus. Keine Angst. Das Rechnen mit seinen Verheißungen. Er ist unser Friede. Da ist bei uns schon was verloren gegangen. Und Sie wissen, wie man das sicher auch in den großen Bewährungsproben unseres Lebens oft dann erst richtig begriffen hat, wenn man es dann im Glauben sich klar machte. Und es wird bei Ihnen vielleicht auch so kommen, wenn Gott irgendwann einmal eine schwere Not wieder in Ihr Leben hineinlegt. Dass Sie sagen müssen, ich muss jetzt wissen, bin ich in der Hand Gottes geborgen oder nicht? Oder wenn es zum Sterben geht. Er ist unser Friede. Ich habe noch vergessen, bei dem Arm und dem Esel darauf hinzuweisen, dass es auch in der Bibel natürlich lange Linien sind. Woher kommt das denn mit dem Esel? Gucken wir mal weiter. Ist es 1. Mose 49, Vers 10? Ich bin selber gerade noch mal unsicher. Ja? 1. Mose 49, Vers 10 und 11, das ist der Segen Jakobs über seine Söhne. Und da kommt beim Segenswort über Juda, das ist das, was der Chagall in dieser Krankenhauskapelle Hasada an den Fenstern dargestellt hat. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Überall ist das ganz im 1. Mosebuch schon die Weltmission im Blick. Israel hat den Auftrag, die Gottesherrschaft bis an die Enden der Welt auszumachen. Weil Israel versagt hat, sind die Jünger ausgesandt. Und jetzt ist wichtig, dass wir nicht versagen in der Aufgabe. Und da kommt, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Das hat natürlich der Chagall gern benutzt, um die Farben richtig da sprießen zu lassen. Aber das mit dem Esel hatte ganz lange Beziehung für den Messias. Das ist nur ganz geheimnisvoll angedeutet. Man sieht, wie die Propheten immer nur das in kleinen Umrissen sehen und dann in Jesus buchstäblich erfüllt. Er kommt arm und auf einem Esel daherreitend. Und nun lesen wir weiter. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. So kehrt heim zur festen Stadt, die auf Hoffnung gefangen liegt, denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Da geht's um die Rückkehr der Juden zum Volk Israel, dass Gott sie wieder freilässt. Und was ist das Blut des Bundes? Das ist das Passa-Opfer. Ist klar? Und da hat das alles eine große Bedeutung. Und auch das Passa-Opfer, jetzt habe ich es am Sonntag gesagt, jedes Bild hat wieder einen Hinweis auf Jesus. Und dieses Passa-Opfer deutet auf das große Opfer des gekreuzigten Jesus. Der stirbt als das Opfer für die Sünden der Welt. Und jetzt ist wunderbar, wie man das sehen kann, Israel lebt von der Gabe der Vergebung und sie kommen wieder. Sie ahnen noch gar nicht, warum sie freikommen. Aber wenn einer das Wunder der Vergebung nicht mehr begreift, dass wir überhaupt davon nur leben, dass uns Gott heute diesen Tag geschenkt hat, ist das Wunder, dass wir noch einmal aufatmen können, weil er uns Vergebung schenkt. So kehrt heim zur festen Stadt, die auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkünde ich euch, dass ich dir zweifach erstatten will. Das mit dem Zweifach, das klingt ja bei Ihnen auch gleich mit. Das ist Jesaja 40, Vers 2. Man muss ja beim prophetischen Wort immer wieder hören, wie das eine Einheit schon hin und her geht. Sie brauchen nicht alle Geheimnisse ergründen, aber Sie müssen wissen, dass das zusammenhängt. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für ihre Sünden. Und jetzt kommt, dass Israel wieder aufgerichtet wird nach dem Gerichtsurteil. Man sollte das gar nicht als Zuschauer so betrachten, das, was Israel erlitten hat, sondern man muss sagen, was muss erst über uns, die Gemeinde des neuen Bundes, an Gottes Gericht hinweggehen, wo wir das Wort Gottes so furchtbar kritisch lesen, wo wir so wenig glauben und so wenig gehorsam haben. Jetzt lesen wir weiter. Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland. Und ich will dich zum Schwert eines Riesen machen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren. Wieder Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der Herr Zebaoth wird sie schützen und die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen und Blut trinken wie Wein und voll davon werden wie die Becken und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volkes, denn wie edle Steine werden sie seinem Land glänzen, in seinem Land glänzen. Denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld. Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen. Das sind bloß aneinandergereihte, kurze, prophetische Blicke. Für uns genügt es ja wirklich, dass der Herr das in seinem Plan hat. Und das Bild ist auch wieder, so wie es die Propheten eben machen, da ist ein Bogen, so ein Pfeil und Bogen, und Juda ist ein Pfeil auf diesem Bogen, und den schießt Gott los, wie er es in seinem Heilsplan braucht. Es genügt uns, dass Gott auch Juda, das Volk der Juden, in seiner Hand hat und seine Geschichte mit dem Volk der Juden macht, auch in der Endzeit. Uns ist das immer wieder schwer, dass es auch durch so schwere Blutvergießen hindurchgeht. Wir können nur davor stehen und sagen, Gott hat es in seiner Hand. Ich wollte Sie noch erinnern an Jesaja 61, Vers 7. Es sind ungeheuer viele Bezüge in diesem Abschnitt drin. Jesaja 61, 7. Das ist nochmal das mit der Doppelten. Mit dem Zweifachen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Also die Verheißungen für Israel sind so groß. Für uns ist das bloß ermutigend, wie stark die Vergebung wirkt, wie das Blut des Bundes redet. Und das ist wirklich so. Wir leben nicht dadurch, weil wir besser sind und weil wir gehorsam sind, sondern weil das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, das macht uns frei von aller Schuld. Und das gibt unserem Leben den Rückhalt. Und darum können wir hoffen. Und darum stehen wir unter der segnenden Hand unseres Gottes. Es ist groß, wenn man jetzt miterleben darf, wie das Volk der Juden sich sammelt. Ich finde immer wieder, das ist bewegend, wenn man das sieht, wie die russischen Juden zurückkehren, wie sie zum Volk kommen, wie wir Augenzeugen dieses Geschehens werden. Die ganze Geschichte des jüdischen Volkes, sehr schön, dass jetzt Keller da dieses Buch von der Zerstreuung Israels hatten, wie sie zurückkehren ins Land der Verheißung. Das ist schon etwas, wo man immer wieder lesen muss. Und ich kann nur Mut dazu machen, weil sie hier das Prophetenwort erfüllt und Gott diese Geschichte lenkt. Aus all der ganzen Not heraus, wie sie nun in diesem Land plötzlich Raum finden und Gott sie wieder segnet und wieder gebraucht. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden, wie diese Menschen aus dem KZ geflohen sind, in das Land der Freiheit kamen. Das ist immer etwas für uns auch emotional Bewegendes, aber wenn man mal in der Bibel ansieht, wie das zusammenhängt. Und das ist alles ein Zusammenhang mit dem Kommen des Messias. Für uns ist nun wichtig, dass Israel auch diesen Messias erkennt. Darum fehlt uns ein ganz wichtiges Glied in den Verheißungen noch. Ich bin nicht der Meinung, dass das genügt, sondern unsere Bitte sollte sein, unser Gebet, Herr, offenbare du dich deinem Volk, dass sie dein Bundesblut erkennen und erst wissen, dass das das Allergrößte ist. Es ist ein Geheimnis, warum die Augen Israels verschlossen sind. Aber sieh, dein König kommt zu dir, auch das soll Israel gelten. Aber soll uns anspornen, dass wir, die wir als die Völker bis zu den Enden der Erde, die wir daran teilhaben, diesen Verheißungen, dass wir umso mehr uns anspornen lassen und sagen, jetzt soll er bei uns sein Königreich aufrichten. Und wir, die wir den vollen Segen haben, sollten uns umso mehr reizen lassen, dem Herrn zu dienen. Ich will hier nicht mehr weiterlesen. Ein Wort noch, Sacharja 2, Vers 10, das wäre vielleicht auch noch wichtig. Sacharja 2, Vers 10. Ich will bei dir wohnen, wo ist denn das? Habe ich falsch aufgeschrieben? Ist 10. Ja, lesen. Herr Bog, ja, 14, ja. Lesen wir die, Bruder Bogisch, lesen Sie mal. Das ist auch gut. Das ist der Vers 14. Ja, das ist interessant. Deshalb ist bei mir der Fehler passiert. Ich will bei dir wohnen. Und immer wieder ist das der Punkt der Freude, dass er, der König, bei uns einkehrt. Deshalb darf es uns auch am Ende noch gar nicht so letztlich belasten, wie jetzt im Einzelnen die Geschichte mit Israel am Ende ausgeht. Wir wissen, dass sie der Herr in seiner Hand hat, aber dass der entscheidende Punkt das Erscheinen des Messias-Königs ist, der bei uns Einzug halten will, als der Herr und als der König zu uns kommt. So, das wäre der Sacharja. Die übrigen Kapitel sollten Sie noch lesen, ab Kapitel 9, die sind ungeheuer packend. Kapitel 10 haben wir ja schon gehabt, das kommt ja dann vom Judaslohn, 11 ist das, von dem Judaslohn. Ja, Sie können so hochgehen, Frau Rieke. Das sagt meine Frau. Das kommt alles noch. Sondern, dass da der Judaslohn noch kommt, das ist wichtig. Im Kapitel 11, im Kapitel 12 dann der Schutz für Jerusalem. Aber ein Prophet, der uns auch immer wichtiger werden soll, auch wenn wir manches nicht so verstehen. Es sind Bilder, aber wir werden sie einmal verstehen. Und das genügt. Es ist noch nicht alles uns offenbart.